ARD.
Hallo zusammen, hier ist Ina Kürz. Heute haben wir was ganz Besonderes. Wir haben heute einen Science Slammer zu Gast. Manche von euch kennen vielleicht schon die erste Staffel Fakt Up meets Science Slam. Wir hatten dieses Jahr im Juni 4 Folgen, 4 Science Slammies hatten wir da zu Gast und ihr habt abgestimmt und gewonnen hat damals Felix mit seiner leuchtenden Hefe. Und wenn ihr jetzt sagt, hä, was, ich habe gar nichts davon mitbekommen, habe ich total vergessen oder weiß ich nicht oder ihr seid neu hier, einmal nochmal kurz für euch, was dieses Special hier genau ist. Bei einem normalen Science Slam stellen sich WissenschaftlerInnen auf eine Bühne und erzählen in maximal 10 Minuten, woran sie forschen. Anschaulich erklärt und auch gerne lustig. Und dann vergibt das Publikum Punkte, wie gut sie den Vortrag fanden. Am Ende gewinnt eine Person dann den Slam. Und wir haben uns gedacht, das passt doch perfekt zu uns. Und deswegen gibt es jetzt zum zweiten Mal in eurem Feed 4 Folgen Fucked Up meets Science Slam. In jeder Folge ist eine oder ein WissenschaftlerIn zu Gast und dieser Gast slammt für euch plus echte Fucked Up Fragen dazu natürlich. Und ihr dürft abstimmen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Mehr dazu verrate ich am Ende der Folge. Und ich habe heute Matthias Koschnitzke zu Gast, der auch von Freunden und Verwandten und Bekannten liebevoll Koschi genannt wird und auch von Fakt Up ModeratorInnen, oder? Hallo Koschi.
Moin, hallo. Ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich mich fast alle Leute Koschi nennen. Das ist irgendwie einfach ein Spitzname, der schon ganz, ganz lange da ist und genau, der einfach geblieben ist. Also sowohl, ich meine, ich mache Physik und Musik und in jedem Umfeld bin ich irgendwann nur noch Koschi tatsächlich.
Okay, also egal welcher Bubble du bist, Koschi funktioniert immer.
Auf jeden Fall.
Okay, und du bist auch Musiker?
Genau, ja.
Ah, sehr cool. Also du machst auch Musik. Das finde ich immer super, wenn es verschiedene Skills sozusagen gibt. Aber du bist nicht nur Musiker, sondern du hast auch die wunderbare Berufsbezeichnung theoretischer Astroteilchenphysiker.
Genau.
Was nicht heißt, dass du theoretisch Astroteilchenphysiker bist, sondern du bist auch praktisch ein theoretischer Astroteilchenphysiker. Vielleicht kannst du mal erklären, was das genau ist. Oder auch vielleicht den Unterschied zwischen theoretischem Physiker und Praktikablem oder Experimentalphysiker ist es ja dann eher.
Okay, ja genau. Also ExperimentalphysikerInnen gibt es. Es gibt natürlich auch Leute, die sich mit Beobachtungen beschäftigen, weil in der Astrophysik gibt es ja keine Experimente, sondern nur Beobachtungen. Außer man fliegt mit Raumsonden irgendwo hin, dann wären es auch Experimente. Und im Prinzip ist das sozusagen die Wissenschaft, die wirklich die Natur beobachtet und Experimente macht, Beobachtungen macht und daraus empirische Sachen sich erschließen will. Und die theoretische Physik ist dann so ein Gegenstück. Also das eine kann eigentlich nicht ohne das andere, weil da geht es dann darum, zu verstehen durch Modelle, wie beschreiben wir denn die Welt? Also wie können wir denn eigentlich die Beobachtungen und die Experimente, die wir machen, wie können wir das, was wir da sehen, wie können wir das verstehen? Und das macht man eben mit Hilfe von mathematischen Modellen. Also für alles, was wir kennen in der Physik und was man zum Teil mal in der Schule hatte, was man zum Teil hört, wenn man irgendwie Wissenschaftssendungen guckt. Für all das gibt es spezielle Modelle. Also zum Beispiel ist die allgemeine Relativitätstheorie, die heutzutage die Gravitation beschreibt, die Schwerkraft, das ist ein Modell. Oder Quantenfeldtheorie ist ein, fast schon mehr als ein Modell, aber ein Framework, mit dem wir heute Elementarteilchen beschreiben. Und dann gibt es aber auch Elektrodynamik und das ist das, was man braucht, wenn man Elektrizität beschreiben will. Und all das macht die theoretische Physik und heutzutage heißt es meistens, dass man am Computer sitzt und eben versucht, Gleichungen mit dem Computer zu lösen oder auch den Computer fragt, ob der einen helfen kann, auch analytisch etwas zu verstehen. Also das heißt dann eben etwas, was man aufschreiben könnte und sagen könnte, hier, das ist die Lösung, jetzt wissen wir für alle Zeiten, wie sich dieses System verhalten würde.
Und das ist ja auch ganz gut, gerade bei Astroteilchenphysik, weil man ist ja jetzt nicht so nah dran den Astroteilchen.
Ja, man ist sehr, sehr weit weg, ja.
Genau. Was genau ist denn Astroteilchenphysik dann?
Also Teilchenphysik ist die Physik, die sich mit den kleinsten Bestandteilen der Welt, die wir kennen, den Elementarteilchen beschäftigt. Und Astroteilchenphysik ist dann sozusagen die Frage, was können wir für Beobachtungen im Universum und im Weltall machen, die mit diesen Elementarteilchen zu tun haben. Also können wir zum Beispiel Teilchenphysik verstehen über etwas, was wir am Himmel beobachten können. Also ein Beispiel, was ich da ganz gern bringe, ist zum Beispiel, dass manchmal die Elementarteilchenphysik bringt Vorhersagen hervor für neue, noch unbekannte Elementarteilchen, zum Beispiel um ein bisher unverstandenes Problem, was man in Experimenten gesehen hat oder wo sich Experiment und Theorie widersprechen, zu erklären. Dann kommt so ein neues Modell und dann sagen eben Leute, nee, Moment mal, dieses Teilchen kann es gar nicht geben, weil wenn es das geben würde, dann würde das auch in der Sonne produziert werden und dann wäre die Sonne schon längst verloschen und deswegen funktioniert dieses Modell so nicht.
Also wir kennen ja so Elementarteilchen wie Protonen oder nee, das sind ja noch nicht mal Elementarteilchen, die sind ja auch schon zusammengesetzt.
Ne?
Aber Elektronen, das ist ein Elementarteilchen, was die meisten schon mal gehört haben. Ne?
Ja, ja.
Okay, und wir wollen ja gar nicht zu viel verraten, weil es geht ja auch ein bisschen gleich in deinem Science Slam dazu.
Genau.
Und du arbeitest in Hamburg am DESI, habe ich gelesen.
Das stimmt, genau, am DESI und an der Universität Hamburg.
Das DESI ist ein Teilchenbeschleuniger? Ne?
Also das DESI hat Teilchenbeschleuniger, genau, also sein Forschungszentrum, was sich mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Da gibt es auch Röntgenlaser, genau, und auch theoretische Forschung, ganz viel auch Forschung, an die mit Biologie zu tun hat. Gibt verschiedene Max-Planck-Institute, aber genau, auch große Teilchenbeschleuniger. Beschleuniger, die werden heute größtenteils nicht mehr für Teilchenphysik benutzt, sondern für andere Experimente. Aber es war auch in der Vergangenheit ganz, ganz wichtig für die Forschung der Teilchenphysik. Mhm. Genau, aber jetzt ich bin total überrascht, weil jetzt sind schon ganz, ganz viele Fachbegriffe gefallen, von denen vielleicht manche Leute, ich weiß nicht, wer diesen Podcast sonst hört, vielleicht jetzt noch gar nicht so viel gehört haben. Beim Science Slam ist es natürlich erstmal so, da will ich auch Leute mitnehmen, die doch nicht direkt wissen, dass ein Proton zusammengesetzt ist aus Quarks.
Ja gut, also viele wissen es bestimmt von unseren FaktabhörerInnen, weil wir haben ja auch hier sehr viele Nerds, die uns gerne hören. Aber nee, es ist immer schön, ein bisschen niedriger anzusetzen. Da freuen wir uns auch, weil, wie du schon sagst, genau, ist gut, wenn man alle irgendwie abholt. Und deswegen machst du sowas auch, so Science Slams. Oder wieso machst du Science Slams? Wie bist du dahin gekommen? Von der Musik zur theoretischen Physik und dann jetzt auf die Bühne.
Also wie ich von der Musik zur theoretischen Physik gekommen bin, weiß ich nicht mehr so richtig. Das ist schon fast zu lange her, habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl. Und ich interessiere mich einfach für viele Dinge. Deswegen war das nicht so richtig. Also ich habe ja auch nicht aufgehört, Musik zu machen.
Das ist gut.
Seitdem. Und Science Slams fand ich aber ganz toll, weil ich erstens das ein super Format finde und ich tatsächlich sehr gerne auf Bühnen stehe. Also ich habe lange schon Musik gemacht mit verschiedenen Bands und Projekten und genau, und habe mir halt gedacht, ich erkläre doch eigentlich gern Dinge und ich habe auch kein Problem damit, mich auf eine Bühne zu stellen und dann zu sagen, okay, jetzt erkläre ich das mal ganz vielen Leuten. Deswegen habe ich das, als ich das zum ersten Mal in Hamburg gesehen habe, was tatsächlich relativ spät war. Also ich habe Anfang diesen Jahres erst meinen ersten Science Slam gemacht. Ja. Also ich habe das letztes Jahr gesehen und dann denen geschrieben und gesagt, ey, habt ihr Lust, dass ich da mal was über meine Forschung erzähle? Und genau, seitdem habe ich das ein paar Mal gemacht.
Super. Ja, ich bin großer Fan von Science Slams, obviously. Ich finde es immer total toll, wenn man, also es ist ja auch echt eine Herausforderung, eigene Forschungsthemen an eine breite Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich total, dass Leute das machen und du, also ihr habt ja auch alle wirklich viel zu tun. Ich weiß ja, wie es an der Uni läuft und an Forschungszentren und ich finde toll, dass ihr eure Zeit für sowas dann auch noch irgendwie nutzt. Das ist super. Genau, dann würde ich sagen, wir starten mal. Du bist also jetzt dran, Koshi. Du hast genauso wie auf der Bühne jetzt 10 Minuten Zeit und ich habe hier ein Geräusch dabei. Achtung.
Das ist eindeutig.
Wenn du das hörst, dann ist die Zeit um. Du darfst natürlich noch dann den letzten Satz zu Ende sprechen und so, ne? Aber dann sind die 10 Minuten um. Das heißt, ich stoppe hier die Zeit, ne? Und ich zähle dich jetzt gleich dann ein, ne? 3, 2, 1, Slam. Und dann kannst du loslegen. Bist du denn soweit ready?
Ich glaube, ich bin soweit ready.
Okay, dann zähle ich dich ein und ich freue mich auf deinen Slam. 3, 2, 1, Slam.
Hallo, ja, also wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Koshi. Und bei mir geht es heute um CrossFit auf schwarzen Löchern. Und dafür müsst ihr 3 Sachen verstehen. Das erste ist ein kleines Gleichnis aus dem eine Analogie aus dem Fitnessstudio. Das zweite sind die Grundlagen der Quantenphysik und das dritte sind schwarze Löcher. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin aber sehr optimistisch. Ihr könnt heute mal nichts sehen, deswegen, sonst habe ich immer so schöne Bilder hinter mir. Ich versuche die gut zu beschreiben und dann klappt es hoffentlich. Also, stellt euch vor, ihr seid im Fitnessstudio und springt auf ein Laufband. Das Laufband läuft euch natürlich entgegen und deswegen wird es euch abbremsen. Jetzt stellt euch aber vor, das Laufband läuft in die andere Richtung, also in die Richtung, in die ihr drauf springt, und zwar schneller, als ihr drauf springt. Was passiert dann? Das Laufband würde euch nach vorne schleudern. Und das ist im Prinzip schon das Kernprinzip von etwas, das wir Super Radiance nennen. Eine Bewegung wird verstärkt, weil etwas noch Schnelleres Energie abgibt. Denn die Energie für das nach vorne schleudern kommt natürlich vom Laufband. Und dieser Prozess Super Radiance kann auch mit Wellen funktionieren. So kann zum Beispiel Wind, wenn er schneller über eine Wasseroberfläche weht, als die Wellen sich darauf fortbewegen, eben genau diese Wellen verstärken. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr es wisst, aber es scheint so, als ob die Leute, die diesen Podcast hören, das wissen, dass in der Elementarteilchenphysik die kleinsten Bestandteile der Welt, die wir da beschreiben, nämlich eben die Elementarteilchen, dass die auch als Wellen beschrieben werden. Ihr habt vielleicht in diesem Zusammenhang schon etwas verwirrenderweise mal von Welle-Teilchen-Dualismus gehört, aber ein gutes Beispiel, um sich vorzustellen, was das heißt, ist das sogenannte Doppelspaltexperiment. Das ist wie Torwandschießen mit Elektronen. Dafür braucht man im Prinzip sowas wie so einen alten Röhrenfernseher, also nicht wie Fernseher heute sind, sondern diese alten, die so richtig tief waren. Denn da drin ist im Prinzip Torwandschießen mit Elektronen, nur ohne die Torwand. Also da ist ein heißer Draht drin, der Elektronen abgibt. Das sind Elementarteilchen und ein luftleerer Raum, ein Vakuum. Und in diesem Vakuum ist ein starkes Magnetfeld und das starke Magnetfeld sorgt dafür, dass das Elektron, was ja ein geladenes Teilchen ist, beschleunigt wird. So, und wenn ich dem jetzt was im Weg stelle, so eine Torwand mit zwei kleinen Schlitzen drin, dann könnte ich mir ja vorstellen, was dann auf dem Bildschirm auf der anderen Seite passiert, wenn ich jetzt willkürlich da Elektronen dagegen schieße. Und wenn die Elektronen so kleine Kügelchen wären, dann würden die eben so mal gerade so durchs Tor kommen und mal ziemlich gut und dann würden eben auf dem Bildschirm zwei so Häufungspunkte auftreffen. Also es gäbe so zwei so große Blobs, auf denen die Elektronen meistens durch diese beiden Tore kommen. Was wir jetzt aber tatsächlich sehen in der Realität, ist keine Häufung von zwei Punkten, sondern wir sehen auf dem Bildschirm, wenn man genau genug hinguckt, ein Wellenmuster. Und dieses Wellenmuster kann man nur erklären, wenn man das Elektron eben nicht mehr als so ein kleines Kügelchen versteht, sondern eben als Welle beschreibt. Warum? Stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Pool, in dem Wasser drin ist und stellt in diesen Pool zwei so Tore auf, also eine Mauer und zwei Löcher, wo das Wasser durchkommen kann. Wenn ihr da jetzt eine Welle auslöst, dann würde sich die Welle ausbreiten und wenn sie dann auf diese kleinen Tore trifft, dann würde die Welle da brechen. Und wenn sie stark genug ist, würden auf der anderen Seite neue Wellenberge entstehen. Also dann zwei Wellenberge und die wechselwirken natürlich miteinander. Das nennt man in der Physik Interferenz. Und was man dann am Ufer sieht, ist dann eben dieses Interferenzmuster. Also dann kommen Wellen am Ufer an. Und genau das ist das, was wir in dem Elektronenexperiment sehen. Also wir wissen, das Elektron kann man eigentlich nur verstehen, wenn man es als Welle beschreibt. Was hat das jetzt mit dem dritten Thema schwarze Löcher zu tun? Dazu kommen wir gleich. Schwarze Löcher, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind die Leichen von richtig großen Sternen. Wenn die Sterne ihren Treibstoff verbraucht haben, dann kollabieren die unter ihrer eigenen Schwerkraft und werden so klein und dicht, dass nichts mehr dieser Schwerkraft entkommen kann. Nicht mal mehr Licht. Da gibt es einen Bereich, von dem man weiß, das ist hinter dem sogenannten Horizont, dass daraus nichts entkommen kann. Schwarze Löcher, da gibt es viele Missverständnisse darüber. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man jetzt unser Sonnensystem nehmen würde und unsere Sonne würde zu einem schwarzen Loch gleicher Masse kollabieren, das wäre dann ein schwarzes Loch mit 6 Kilometern Durchmesser, dann wäre das so, dass sich an dem Sonnensystem eigentlich erstmal nichts ändern würde. Es wäre natürlich für das Leben sehr, sehr schlecht, weil wir keine Sonnenenergie mehr bekommen würden, aber die Planeten würden genauso ihre Bahnen ziehen wie vorher. Das heißt, schwarze Löcher sind keine kosmischen Staubsauger oder so, sondern interessant wird es erst, wenn man ihnen sehr nahe kommt. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man sich dem Horizont eines schwarzen Loches nähert, dann wären die Gezeitenkräfte so stark, dass man tatsächlich wie in die Länge gezogen wird. Man nennt das wirklich Spaghettification. Und es ist so, dass mit der Zeit was sehr Komisches passiert. Wenn jemand eine Uhr mitnehmen würde und in ein schwarzes Loch reinfällt, dann würde es von außen so aussehen, als ob die Zeit immer langsamer läuft. Und am Horizont würde dann von außen gesehen tatsächlich die Zeit stehen bleiben. Schwarze Löcher können aber noch was anderes, und damit beschäftige ich mich. Schwarze Löcher können nämlich auch rotieren. Und rotierende schwarze Löcher können für Wellen, jetzt kommt alles zusammen, können für Wellen wirken wie das Laufband im Fitnessstudio für uns. Also eine Welle, wie ein Elementarteilchen, kann auf ein rotierendes schwarzes Loch treffen und das schwarze Loch gibt dann etwas von seiner Rotationsenergie ab und verstärkt die Welle. Da das schwarze Loch ja auch Schwerkraft ausübt, wird diese Welle angezogen und trifft immer und immer wieder auf das rotierende schwarze Loch, bis die Welle immer stärker wird. Es werden also immer mehr Teilchen und das schwarze Loch fast all seine Rotationsenergie verloren hat. Das ist Black Hole Super Radiance, das Thema meiner Forschung. Und jetzt gibt es einen kleinen Haken. Dieser Prozess ist super interessant, aber er funktioniert mit den Elementarteilchen, die wir kennen und den schwarzen Löchern, die wir kennen, leider nicht. Dafür sind die Elementarteilchen nämlich zu klein. Wir brauchen dafür ein sogenanntes hypothetisches Elementarteilchen, also eins, von dem man noch nicht weiß, dass es das gibt, was eine Wellenlänge hat, die genauso groß ist wie das schwarze Loch. Das ist in einer theoretischen Physik zum Glück kein Problem. Da kann man einfach mit Teilchen forschen, die es gar nicht gibt. Und dann hätte man tatsächlich so ein schwarzes Loch mit so einer dichten Wolke von Elementarteilchen drumherum. Und ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die Frage, wie könnte man das sehen und was bringt uns das? Die erste Frage kann ich versuchen zu beantworten. Es ist nämlich so, dass schwarze Löcher werden manchmal auch von anderen schwarzen Löchern umkreist. Das haben wir tatsächlich schon beobachtet, das erzähle ich euch gleich. Und wir haben herausgefunden, dass die Gezeitenkräfte zwischen so einem zweiten schwarzen Loch, was unser schwarzes Loch mit dieser Elementarteilchenwolke umkreist, dass die Gezeitenkräfte zwischen der Wolke und dem zweiten schwarzen Loch würden erstens die Wolke zerstören, dabei würde aber die Umlaufbahn des zweiten schwarzen Loches in die Länge gezogen werden. Man sagt dazu, sie wird elliptischer. Und das ist tatsächlich ein ziemlich einzigartiger Prozess, der darauf hinweisen würde, dass es dieses Teilchen tatsächlich gibt. Und wie können wir das sehen? Es ist so, dass wenn zwei schwarze Löcher sich umkreisen, dann fallen sie ineinander, sie kommen sich immer näher und geben dabei sogenannte Gravitationswellen ab. Das sind Streckungen und Stauchungen des Raumes, die sich durchs ganze Universum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und die können wir mittlerweile auf der Erde tatsächlich detektieren, in sogenannten Gravitationswellendetektoren. Das ist dann so, dass da zwei Tunnel unterirdisch sind, zwei lange Tunnel, die im rechten Winkel zueinander stehen, also so L-förmig aussehen. Und in diesen Tunneln werden Laser eingeleitet. Da kommt ein Laser aus einer Quelle und wird gespalten und dann in die beiden Arme geschickt, am Ende dieser langen Arme reflektiert und dann wieder zusammengeleitet. Und wenn sich jetzt die Länge eines dieser langen Laserarme verändert, dann sieht man, tatsächlich hatten wir heute schon mal, ein Interferenzmuster. Und diese Änderung der Armlänge von so einem Observatorium passiert tatsächlich ständig, also durch kleine seismische Aktivitäten oder weil ein LKW langfährt oder tatsächlich auch, weil die Mitarbeitenden zur Mittagspause gehen. Und deswegen braucht man mehrere solcher Observatorien, weil dann kann man unterscheiden, ob ein Signal nur lokal ist oder ob es tatsächlich auf der ganzen Erde zu sehen war. Und dann weiß man, es ist ein Signal von außerhalb der Erde, also aus dem Weltall. Und tatsächlich hat man so etwas gesehen vor über 10 Jahren. Das erste Signal von sich umkreisenden und dann verschmelzenden schwarzen Löchern. Und um das mal in eine Perspektive zu bringen, wie sensibel diese Observatorien sind. Als dieses erste Signal gesehen wurde, da hat sich durch die Gravitationswellen, die durch die Erde durchgelaufen sind, der Durchmesser der Erde um den Durchmesser eines Atomkerns geändert. Und trotzdem konnte man mit dieser Laservorrichtung, diesem Gravitationswellenobservatorium, konnte man das sehen. Und wenn man jetzt sehen würde, da sind sich umkreisende schwarze Löcher und deren Umlaufbahn verändert sich, die wären elliptischer, dann wäre das ein Hinweis auf diese hypothetischen Elementarteilchen, die wir anders vielleicht niemals auf der Erde detektieren könnten. Und dann könntet ihr euch zu Recht immer noch fragen, was bringt mir das? Aber zumindest ich und mein Betreuer würden uns sehr freuen. Und zum Abschluss sage ich euch, CrossFit auf schwarzen Löchern funktioniert also für Elementarteilchen, ist für Menschen nicht zu empfehlen. Wenn ihr selber ein schwarzes Loch findet, empfehle ich euch, springt nicht hinein. Es würde nicht gut ausgehen. Damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.
Sehr gut, du hast noch 15 Sekunden. Das war ja eine Punktlandung.
Super, ja, ich hatte mir jetzt vergessen, eine Uhr hinzulegen und deswegen wusste ich gar nicht, wie knapp ich dran bin. Aber
also wer Abstände mit Atomdurchmessern berechnet, also dann ist es ja, dann kannst du ja auch die 15 Sekunden, also hast du auch die Zeit im Blick, würde ich sagen.
Habe ich gerne abgeschätzt. Ich wollte eigentlich das Signal noch hören, das klang so lustig.
Ja, ich kann es trotzdem noch mal spielen, wenn du möchtest, hier. Ich finde es auch sehr schön. Ich liebe Hühner. Sehr cool. Okay, also theoretische Astroteilchenphysik, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, 10 Minuten schlauer, weil man spricht ja auch immer von Lichtjahren, also Einheiten und Wörter.
Genau.
Naja, ist ja auch egal. Aber sehr, sehr krass. Was ich crazy finde, ist, man redet ja von sowas wie schwarzen Löchern, ne? Also von so gigantischen, gefühlt gigantischen Dingen, ne? Also die ja eine unglaublich große Masse haben. Und dann geht es aber gleichzeitig um so winzige Sachen wie Elementarteilchen. Das finde ich wirklich abgefahren, dass man versucht, also diese Genauigkeiten einfach. Was hast du eben gesagt? Die Erdumlaufbahn ist um einen Atomkerndurchmesser verschoben gewesen durch diese Gravitationswelle?
Nicht oder die Erdumlaufbahn. Ich hoffe, ich habe nicht Erdumlaufbahn gesagt. Der Durchmesser der Erde.
Ah, der Durchmesser der Erde. Das hast du bestimmt gesagt.
Genau, um Größe eines Atomkerns, genau.
Das ist ja irre.
Ja, das ist eine irre Sensibilität, ja. Also ich meine natürlich, ja, weil diese ehrlich. Gravitationswellen, die waren natürlich, als sie entstanden sind, sind die natürlich extrem stark gewesen, weil das ist halt die Energie, also die potenzielle Energie in der Umlaufbahn von schwarzen Löchern, die sich da freigibt. Aber natürlich wird die dann durchs ganze Universum geschickt und das, was bei uns ankommt, ist natürlich minimal. Genau, aber um das zu sagen, das ist eine interessante Sache, die du sagst, also wenn ich da jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen darf.
Ja, sehr gerne.
Weil du sagst natürlich, also es ist interessant, weil Elementarteilchen sind natürlich bei allem, was wir kennen, also wenn ich kann eine kleine Korrektur machen dazu eigentlich zu dem, was ich gesagt habe, was ich ausspare. Also Elementarteilchen, die wir normalerweise als wirklich als Bausteine der Materie wahrnehmen, also Elektronen, Protonen.
Quarks zum Beispiel.
Quarks, genau, die dann die Protonen zusammensetzen. Die sind natürlich winzig.
Ja.
Aber Licht zum Beispiel besteht aus Photonen und das sind auch Elementarteilchen. Mhm. Also da bekommt diese Welleneigenschaften von Elementarteilchen haben da dann sozusagen plötzlich totale Anwendung, weil wir ja Licht wirklich als Welle verstehen und auch andere elektromagnetische Strahlung, also zum Beispiel Radiowellen, Röntgenstrahlung, also Röntgenstrahlung ist höher energetisch als Licht und Radiowellen sind viel niederenergetisch. Aber was wir damit meinen, ist, dass sozusagen das ein Teilchen in diesen Wellen eine bestimmte Energie hat. Also Röntgenstrahlung kann uns schaden, weil eben sozusagen die Energie eines Röntgenphotons stark genug ist, Zellen zu zerstören.
Ja, das ist wirklich crazy, dieser Welle-Teilchen-Dualismus. Das ist ja, also das haben ja viele schon mal gehört, auch dieses Doppelspaltexperiment. Alle, die irgendwie so sich für die großen Rätsel der Physik interessieren, die landen irgendwann mal auf irgendeinem YouTube-Video, wo das erklärt wird. Das sprengt ja einfach so unser eigenes, die Dinge, die wir überhaupt verstehen können, weil unser Gehirn ist ja, das war so was mir total zu denken gegeben hat. Unser Gehirn ist ja gar nicht dafür gemacht, sage ich jetzt mal, die Regeln der Quantenwelt oder alles, was eben so in diesem Mikrokosmos passiert, zu verstehen. Wir sind ja für den Makrokosmos gemacht und verstehen, warum irgendwas zum Beispiel runterfällt oder so. Aber sobald es in diese Größenordnung geht, ist das für unser Gehirn ja gar nicht mehr verständlich und deswegen wird das alles einfach so crazy.
Da hast du recht. Also wir können klassische Mechanik irgendwie auch für Alltagsanwendung verstehen. Ich meine, wir haben alle irgendwie gelernt, wie wir schaukeln können, also wahrscheinlich, wie wir schaukeln können oder wie wir Fahrrad fahren, ohne die Physik dahinter zu verstehen.
Ja.
Weil das eben die Physik ist, die wir anwenden können.
Ja, genau.
Wenn man aber natürlich in die moderne Physik geht, ist, warum etwas runterfällt, also Stichwort allgemeine Relativitätstheorie, auch schon wieder nicht so einfach zu verstehen. Und all diese Physik, also sowohl Quantenmechanik, also Quantenfeldtheorie, Teilchenphysik, das ist alles für alle Leute abstrakt. Und Leute, die Physik tatsächlich betreiben, haben jetzt auch nicht eine Kapazität dafür, das auf irgendeine Weise zu verstehen, wie das jetzt vielleicht andere nicht verstehen, sondern es bleibt für alle immer abstrakt. Und deswegen benutzt man halt mathematische Modelle, weil die das dann irgendwie anschaulich machen. Die stellen die Frage, was will ich denn eigentlich beobachten oder was beobachte ich und wie beschreibe ich das dann und bringt meine Beschreibung die Ergebnisse, die ich sehe und dass da natürlich sehr viel Abstraktion dahinter steckt, wo man eben auch nicht jeden einzelnen Schritt versteht, ist total normal.
Ja, das ist crazy. Also Cauchy, ich hoffe sehr, dass dieses theoretische Elementarteilchen, dass wir es finden und dann nennen wir es auch Cauchy, oder?
Das hat schon einen Namen. Also das was ich untersuche, wir haben das vorher im Vorgespräch haben wir das mal genannt, das ist ein sogenanntes Boson.
Ah, okay.
Wir haben diesen Begriff kurz vorher angeschnitten und das nennt man Axion, nach einem Waschmittel benannt. und deswegen Axion, weil es wie ein Waschmittel wirkt, für die wir ganzen Teilchenphysik-Probleme. Und dann ist eben Leuten aufgefallen, das wäre in der Astrophysik auch sehr interessant. Das könnte zum Beispiel anderes Thema, dunkle Materie erklären.
Ja, oh mein Gott. Ja, also ihr seht, da gibt es noch total viel zu entdecken. Und es gibt wirklich so viele lustige Geschichten, wie zum Beispiel eben Teilchen, die nach Waschmitteln benannt werden. Genau, aber wenn ihr den Science Slam gut fandet, wir erklären euch jetzt gleich, wie ihr abstimmen könnt. Und dann kommt Cauchy ja vielleicht nochmal wieder und dann bequatschen wir das nochmal. Cauchy, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
So, und für die Abstimmung. In den Shownotes findet ihr einen Link, wo ihr abstimmen könnt, welcher Slam euch am besten gefallen hat. Am 5. Dezember um 23.59 Uhr endet die Abstimmung und die Gewinnerin oder den Gewinner, die hört ihr dann nochmal ausführlich in einer Extra-Folge Fakt ab. Wenn ihr mal einen Science Slam live erleben wollt, es gibt garantiert einen irgendwo bei euch in der Nähe, dann geht einfach auf scienceslam.de, den Link haben wir euch auch in die Shownotes gepackt und da könnt ihr dann schauen, ob es demnächst eine Science Slam Veranstaltung irgendwo bei euch in der Nähe gibt. Das ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Danke an Julia Offe vom Science Slam.
Hallo, Fabian Raschagai und Levi Pinel hier.
Vielleicht kennt ihr uns schon von Social Media.
Wir starten unseren neuen Podcast Musste durch mit Levi und Fabi.
Und jeden Freitag könnt ihr uns dabei zuhören und auch zuschauen, wie wir uns durchs Leben strugglen.
Und immer wieder zur gleichen Lösung kommen.
Musste eben durch.
Oder musst du hören, lesen, sehen. Oder musst du nicht machen.
Und wenn ihr da gemeinsam mit uns durch wollt,
jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.